Ja, jemand hat mal gesagt, die einzigen, die wirklich Veränderung mögen, das sind Babys mit einer vollen Windel und die aber auch nur sehr widerwillig. Und jemand anders hat mal gesagt, wenn es um Veränderung in Gemeinden geht, dann ist das so, als ob eine Schnecke auf einer Schildkröte reitet und also sie ist auf dem, ne, auf dem Panzer dieser Schildkröte und die Schildkröte, wisst ihr ja, ne, wie schnell die sich bewegen und die Schnecke sagt, hui! So ist das mit Veränderung, wenn Gemeinden sich auf den Weg machen. Eine Schwelle zu überschreiten, der Transformation, der Veränderung, der Erweiterung ihres Bewusstseins, ihres Blickfelds, ihres Horizonts, dass häufig dann das doch ein wenig langsam geht. Wir lesen jetzt mal gleich einen Abschnitt aus Apostelgeschichte 10, wo es um eine bahnbrechende Veränderung in der ersten Christenheit geht. Und das ist die Überschreitung einer Schwelle, die dort geschildert wird, das ist wirklich im buchstäblichen Sinne eine Überschreitung einer Schwelle, nämlich einer Türschwelle. Und das werden wir auch gleich sehen. Bloß, wenn wir das so lesen und wenn wir überhaupt in der Bibel lesen, dann ist uns das häufig gar nicht bewusst, welche bahnbrechenden Veränderungen der Geist Gottes hervorgerufen hat mit seinen Menschen. Sondern wir lesen das häufig in so einem Modus, dass wir sagen, hier steht drin, wie es ist, wie es war und wie es sein wird. Aber dass es eine lebendige, aktive Geistbewegung ist, die Leute teilweise provoziert hat, und zwar fromme, gläubige Leute, und die sie herausgeführt hat aus einer Einlinigkeit und in eine Erweiterung geführt hat, das ist uns häufig gar nicht so bewusst, weil wir manchmal denken, wir kennen die Texte und wir lesen sie auch mit so einer Brille, dass wir denken, naja, wir sind ja in diesen Texten drin. Aber welche Provokation für mich in diesen Geschichten der Bibel drin ist, das verpassen wir manchmal. Und diese Predigt, die heißt das Tuchprinzip oder besser gesagt der Tuchfaktor. Das beschäftigt sich mit einer Geschichte aus der Bibel, wo es um ein wachsendes, erweitertes Bewusstsein geht. Und durch die Geschichte möchte ich gehen. Nochmal, um das im Vorfeld ein bisschen einzuleiten, zwei Vorbemerkungen. Nochmal etwas genauer, wie wir die Bibel lesen. Für viele Menschen, vielleicht auch solche, die die Bibel nicht so gut kennen, ist dieses Buch, die Bibel, ein Buch, was sich mit der Vergangenheit beschäftigt. Was Geschichten, was Briefe, was Texte, was Psalmen enthält, die hauptsächlich dafür da sind, das, was mal war, nachzuerzählen und aufrechtzuerhalten. Und die Aufgabe von Kirche ist dann, das, was mal war, immer wieder hervorzuholen und immer wieder zu erhalten und immer wieder zum Leuchten zu bringen. Die Bibel ist etwas aus der Vergangenheit. Und das ist natürlich insofern richtig. Nur die Geschichten der Vergangenheit sind nicht dazu da, um das Vergangene zu bewahren oder zu erhalten, sondern um die Gegenwart und die Zukunft mit einem weiten Blick zu gestalten. Eine Ausweitung des Horizonts. Darum gibt es diese Hinweise, diese Impulse und diese Offenbarung. Zum Beispiel, als Jakob einmal am Jabok war, an dem Fluss und übernachtete, dann hat er am nächsten Tag festgestellt, Mensch, die ganze Zeit war Gott hier und ich wusste das gar nicht. Da ist sein Bewusstsein, da ist sein Horizont weiter geworden. Er war schon die ganze Zeit da, aber er wusste es nicht. Er wusste nicht, dass der Herr hier ist. Und viele Geschichten aus der Bibel berichten von Menschen, die aufwachen. Und das ist das, wozu die Bibel da ist. Sie möchte unseren Horizont weiten und uns zum Wachsen bringen. Und uns nach vorne, nicht nach vorne bringen, das hört sich immer so platt an, aber es gibt einen Gott, der nach vorne geht und der schon vorausgeht und der Impulse gibt und der innovativ ist und der kreativ ist. Und deswegen ist das fraglich, wenn Kirche dafür bekannt ist, sich hauptsächlich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Jetzt mal ganz persönlich, ich bin immer noch bei der Beschäftigung, wie wir die Bibel lesen. Wie siehst du die Welt? Siehst du die Welt so, wie du sie vor 10 Jahren gesehen hast? Siehst du die Welt so, wie du sie vor 20 Jahren gesehen hast vielleicht? Nee. Wenn wir mal an Denken, Politik, Philosophie, dein Bibelverständnis, Theologie, im gewissen Sinne sind alle Menschen Theologen, weil alle Menschen eine Vorstellung von Gott und von Glaube haben, auch die, die nicht an Gott glauben. Dein Bibelverständnis, dein Verständnis von Wirtschaft, von Gesellschaft, von Beziehungen, siehst du das genauso wie vor 10 Jahren? Die meisten haben eben schon den Kopf geschüttelt. Wir könnten, wenn wir jetzt eine Platte abspielen würden von vor 10 Jahren und deine Sätze und deine Unterhaltung, deine Begegnung, wenn wir die jetzt mal hier so vorspielen würden, würde sich das genauso anhören wie das, was du jetzt sagen würdest? Ein Glück, die meisten schütteln den Kopf. Warum ist das so? Warum ist das nicht so wie vor 10 Jahren? Weil du gewachsen bist, weil sich dein Horizont geweitet hat. Und ich hoffe es so, dass es in einer positiven Weise eine tiefere, vollständigere, stimmigere und hoffentlich weisere Art ist, wie du jetzt die Welt siehst, als wie du sie vor 10 Jahren gesehen hast. Dein Horizont hat sich geweitet. Und dafür ist die Bibel da. Die Bibel ist eine Bibliothek von Schriften, die uns zeigen, wie es aussieht, wenn Menschen aufwachen, wach werden für Gott, für sich selbst, für die Mitmenschen und für den Planeten. Also dieses Buch, so viel von der Vergangenheit auch da die Rede ist, aber die Vergangenheit ist zu einer Offenbarung für uns gegeben. Die Offenbarung ist dafür da, nicht um die Vergangenheit, die hier berichtet wird, ist nicht dafür da, um die Uhr zurückzudrehen. Es ist eine Entfaltung und Erfahrung eines Lebens mit Gott und einer Horizonterweiterung. Das zu der Frage, wie wir die Bibel lesen. Und die zweite Frage, die ich als Vorbemerkung erwähnen möchte, ist, was heißt das für Kirche, für Gemeinde? Habe ich eben schon angedeutet. Es kann eigentlich nicht sein, dass die Aufgabe von Kirche ist, die Bewahrung der Vergangenheit oder die Zurückführung in eine frühere, bessere Zeit. Nicht Gestaltung, nicht Zukunftsinnovation, sondern Verwaltung des Bestehenden. Das kann eigentlich nicht die Aufgabe von Kirche sein. Es kann nicht der oberste Zweck sein, auch wenn das seinen Platz hat. Wir brauchen natürlich auch eine vernünftige Verwaltung. Aber das kann nicht der oberste Zweck sein. Und deswegen, wenn wir uns über die Menschen, die hierher zu uns kommen, Gedanken machen, wenn wir sie kennenlernen, wenn wir uns befreunden, wenn wir sagen, ey, was ist das für eine Wahnsinnsbereicherung? Dann ist das großartig, wenn Christen, wenn Kirche, wenn Gemeinden an allervorderster Stelle im Konzert mit allen anderen Institutionen, mit allen anderen Ehrenamtlichen, egal welchen Glaubens, da vorne dran sind und überlegen, wie können wir am besten helfen, unterstützen, begegnen, integrieren, kennenlernen, feiern, essen, einladen, ins Wohnzimmer bringen, wie können wir einen Kühlschrank beschaffen, wie können wir ein Sofa beschaffen. Wenn da Christen und Gemeinden in Bremen, in unserer Stadt, wo es sehr, sehr gut läuft, auch mit der Integration im Vergleich, wie können Christen da an allervorderster Stelle mit dabei sein? Das ist eigentlich die Frage und das geschieht auch zum großen Teil schon. Also Gott ist nicht einer und ich glaube auch die Kirche sollte nicht jemand sein oder eine Institution sein oder eine Gruppe sein von Leuten, die hinten hergeht und die immer so guckt, alles immer möglichst nach hinten guckt, wie es hinten ist, sondern die vorgeht. Und so waren auch die Ursprünge des Baptismus, die Ursprünge der Freikirchen war eine Nicht-Anpassung an das, was sowieso schon da war, sondern eine Unterwanderung und ein Vordenken. Und die Baptisten speziell, die waren bahnbrechend, was Religionsfreiheit anbelangt. Die waren bahnbrechend, was die Trennung von Kirche und Staat anbelangt. Und die Baptisten und die Freikirchen haben auch bahnbrechend mitgewirkt an der Abschaffung der Sklaverei. Das waren alles Zukunftsthemen. Und das haben sie, diese Themen, die haben sie als Kraft, haben sie die aus der Bibel gewonnen. Es gibt so viele tolle Ideen und tolle Möglichkeiten, das Zusammenleben in der Stadt und das Zusammenleben unter Menschen zu verbessern und gerechter zu machen. Und dafür ist das eigentlich. Und die Apostelgeschichte ist ein gutes Beispiel dafür. Die Apostelgeschichte erzählt von der Geburt der Gemeinde, von der Kirche und das ist absolut großartig inspirierend. Und jeder, der irgendwie Gemeinde und Kirche langweilig findet, dann sollte man sich überlegen, ist das die richtige Gruppe, in der ich bin? Nein. Also ja, nicht zu schnell jetzt die Gruppe verlassen, aber wenn es dauerhaft langweilig ist und wenn dauerhaft keine Dynamik, kein Geist, keine Lebendigkeit da ist, dann lese ich die Apostelgeschichte und dann frage ich mich, wo ist denn die Dynamik geblieben? Was ist denn da schiefgelaufen? Eine Story gibt es in der Apostelgeschichte, da geht es um einen römischen Zenturion. So ein römischer Zenturion, der hieß Cornelius, der war Chef von einer Truppe von etwa 100 Soldaten. Und der war ein Offizier im Römischen Reich, ein ziemlich wichtiger, großer Chef. Und dann ging es um einen anderen Typen namens Petrus. Und dieser Zenturion, dieser römische Zenturion, der hat eine Vision, dem erschien ein Engel, komisch, allein schon das, irgendwie so ein Bote Gottes erschien ihm. Und dieser Centurio war sehr fromm und sehr gläubig. Der hatte sich praktisch zum Gott Israels bekehrt. Und der war in der Synagoge, war in den Gottesdiensten, betete, fastete und gab den Bedürftigen etwas. Und der Petrus wiederum, das war einer der ersten Jesus-Anhänger. Und Petrus war in einer Tradition, in der gläubige Juden, als er als gläubiger Jude, der zu Jesus gefunden hatte, musste eigentlich die römischen, heidnischen Soldaten verachten. Die waren nämlich verachtet. Aber auch dieser Petrus hat eine Vision und das finden schließlich beide irgendwie auf eine ganz verrückte Weise zusammen. Da spielt die Stadt Joppa eine Rolle. Also das hier ist Israel. Ich habe das auch deshalb dran geworfen, weil es ganz interessant ist, die vielen Menschen, die im Moment aus Syrien kommen. Wir beten dafür und es ist auch gut so, dass die Menschen, die aus Syrien kommen, hier vielleicht auch mit Jesus in Kontakt kommen. Aber das Irre ist, die waren eigentlich vor uns mit Jesus in Kontakt. Die waren eigentlich die ursprünglichen Christen. Es gibt auch eine großartige syrisch-orthodoxe Kirche. Es gibt auch hier in Bremen-Nord, gibt es auch große Familien der syrisch-orthodoxen Kirche. Das sind also die eigentlich die ersten ursprünglichen Christen. Eigentlich müssten wir sie fragen, wie man sich zu Jesus bekehrt und wie Jesus ist. Also von der Geschichte her sind sie die eigentlichen ersten Christen. Also daher finde ich, passt das jetzt auch gut, weil nämlich Syrien ist nämlich hier direkt, es funktioniert gerade nicht, praktisch hier nebenan und hier ist Damaskus und hier war ja auch Paulus. So, und das ist praktisch das Ursprungsland des Christentums. Also die hierher kommen, die kommen aus dem Ursprungsland des Christentums. Und dann haben wir hier Israel und in Israel gibt es eine Stadt und die heißt Joppe. Die ist heute heißt sie Jaffa und am Mittelmeer. Das ist eine Hafenstadt. Und dorthin wird der Cornelius geschickt und dort zu einem Haus. Apostelgeschichte 10, Vers 9. Es war am nächsten Tag um die 6. Stunde. Die Männer waren noch unterwegs. Die Männer nämlich von dem Hauptmann Cornelius, von diesem Zenturion, hatten Joppe aber schon fast erreicht. Petrus stieg auf das Dach, um zu beten. Da bekam er Hunger und bat um etwas zu essen. Während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Erscheinung. Ich muss schon mal wieder lachen. In Klammern, die andere Übersetzung, kam eine Verzückung über ihn. Aus der Einheitsübersetzung. Während man also etwas vorbereitet im Haus. Petrus ist in Joppe, also Jaffa, zu Besuch bei einem anderen Simon, der war Gerber. So, und dann geht er in der Mittagszeit auf das Hausdach, um zu beten. Dann knurrt sein Magen, knurr, knurr, grummel, grummel, ich habe Hunger. Dann verfällt er in eine Ekstase, so wörtlich, griechisches Wort Ekstasis. Ja, hat eine Erscheinung. Ich meine, allein schon dieser Satz, wie das erzählt wird, er geht aufs Dach, er hat Hunger, er hat eine Vision, er hat eine Erscheinung, er gerät in Ekstase. Hallo? Kann man darüber vielleicht mal ein bisschen mehr erzählen? War er so derartig unterzuckert, dass er irgendwie so ein paar Bilder gesehen hat oder was? Also wirklich einfach zu lange nichts gegessen oder wie? Wie cool ist das hier beschrieben? Ja? Also ich finde es großartig, wie der Schreiber so vollkommen selbstverständlich, so wie er das schreibt, hört sich das so an, als wäre das das Normalste von der Welt. Ja? Er ging aufs Dach, hatte Hunger, hatte eine Vision und geriet in Ekstase. Passierte ihm das häufiger? Hat er das regelmäßig gehabt? Hat er vielleicht so eine Gewohnheit gehabt, immer mal alle 2 Tage in Ekstase zu geraten? Ich habe keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall auf diesem Dach. Und ich zeige euch mal, wie so ein Dach aussah in der damaligen Zeit. Das ist ein erstes Jahrhundert palästinensisches Haus oder in Israel. Man hat die Wände aus Stein gemacht, mit Lehm verputzt und oben die Decke war konstruiert aus einer Schicht von Balken und die Balken waren mit Zweigen überspannt und in den Zweigen dazwischen hat man Lehm gemacht und das hat man festgestampft. Und deswegen haben die Leute meistens auch im Sommer, wenn es heiß war, haben die auf den Dächern obendrauf geschlafen, weil es dann ein bisschen noch ein kühler Wind vielleicht war oder so. Und auf dem Dach oben spielte sich ganz viel ab. Und da saß man, da traf man sich mit Freunden, da schlief man teilweise. Und da war Petrus auf diesem Dach von diesem Haus des Gerbers Simon in Joppe und geriet in Verzückung, in einen Trance. Ekstase heißt aus sich selbst heraustreten. Im Lexikon habe ich nachgeguckt, das griechische Wort wird so übersetzt: ein von Gott bewirkter Zustand, bei dem das Bewusstsein ganz oder teilweise aufgehoben bzw. vertieft ist. Also wie im Traum, du kommst auf so eine Tiefenbewusstseinsebene oder Freud würde sagen, auf so eine Unterbewusstseinsebene, wo du vielleicht hinterher nicht mehr ganz genau alles weißt, aber wo du irgendwas erlebst. Und so schreibt der biblische Schreiber das. Der Rest der Geschichte dreht sich dann um eine Horizonterweiterung, um das Überqueren einer Schwelle, die eine riesige, umwälzende Veränderung für Petrus, für Cornelius, für seine Familie und für die ganze erste Christenheit hatte. Und die sorgt dafür, diese Begegnung, die er aufgrund dieser Vision nachher hat, dass er sein Innerstes öffnet und dass er sich verändert. Und diese Begegnung macht ihn zu einem besseren, freieren, mehr andere Menschen einschließenderen, menschlicheren Menschen, als er vorher war. Mit weniger Verachtung und mit mehr Inklusion und Integration. Sein Bewusstsein ist geweitet und vertieft. Aber alles fängt an damit, er fiel in einen Trance. Und daraus ergeben sich natürlich viele Fragen. Warum fiel Petrus in einen Trance und nicht andere? Warum hat er eine Erscheinung und nicht andere? Vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt. Vielleicht, warum hast du etwas gesehen, was andere nicht sehen? Das ist immer jetzt die ganz große Gefahr. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie so überheblich oder arrogant rüberkommt. Ich will das nicht. Aber vielleicht hast du dich auch schon mal so gefragt. Warum erkennt der andere, warum erkennt die andere das nicht, was ich erkenne? Warum sieht sie das nicht? Warum begreift sie nicht, wie heilsam und hilfreich und gut das ist, was ich sehe? Warum reagieren manche Menschen auf besondere Erlebnisse, indem sie sich öffnen, ihren Horizont weiten und daraufhin handeln und losgehen und andere nicht? Warum steigen manche ein in diesen besonderen Moment, den du vielleicht auch schon erlebt hast? Muss ja nicht so eine Verzückung, muss ja nicht eine Ekstase gewesen sein, aber vielleicht war es ein besonderes Lied, was dich auf einmal in einem tiefen Bewusstsein berührt hat. Vielleicht war es eine besondere Geste, die jemand zu dir gemacht hat, die dich zutiefst bewegt hat. Vielleicht war es ein Wort, das jemand zu dir gesagt hat, das dir ein Aha-Erlebnis vermittelt hat und das dich verändert hat, zu einem Menschen gemacht hat, der mehr Frieden verbreitet, der mehr andere Menschen einbezieht. Und andere widerstehen dem. Man kennt das ja von irgendwelchen Szenarien, die Leute beobachten. Zwei Leute können dieselbe Sache sehen. Der eine ist zutiefst berührt, zutiefst bewegt und der andere bemerkt es kaum. Und das ist geheimnisvoll, warum das so ist. Und ich denke auch jetzt hier mit den Menschen, die zu uns kommen, aus Syrien und aus anderen Ländern. Ich hatte gestern so ein Erlebnis, das hat mir richtig den Tag versaut. Ich war sowieso, gestern, das war so ein richtiger Tag, wo mehrere Ärgermomente drin waren, aber das fing schon gleich morgens an, beim Brötchen holen. Ich bin in Schwanewede zum Marktplatz gegangen und wollte Brötchen holen. Und ich weiß ja nun, diese Woche war ja die Meldung, habt ihr wahrscheinlich auch gelesen, dass es schon angeblich eine Bürgerwehr gibt in Schwanewede, wo Leute sich schon selber zur Wehr setzen wollen gegen die Flut von Asylanten und Gefahren, die auf uns zukommen und so weiter. Und ich meine, wir wissen, was für eine möglicherweise brisante Situation sowas ist, wobei ich glaube, dass die Medien da auch immer viel mitverdienen wollen, weil sie brauchen natürlich auch Schlagzeilen. Aber angenommen, so eine Bürgerwehr gibt es, vielleicht waren es ja auch nur zwei Leute, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall, es ist immer ein bisschen eine brisante Situation, wenn so eine Völkerwanderung stattfindet, wie wir sie im Moment erleben. Die größte Völkerwanderung seit 70 Jahren. Das ist natürlich potenziell eine gewisse Gefährdung da. Und vor allem, wenn dann Leute auch noch Hass und Gewalt und Verachtung sehen, dann ist es natürlich super gefährlich. Und dann komme ich zum Marktplatz, will Brötchen holen, was prangt mir da vorne entgegen? Ein großes Schild von einer Partei mit einem Tisch und wo Leute nett, freundlich schnacken und das Schild und da steht drauf, Asylmissbrauch stoppen, Ausrufezeichen. Da war mir schon gleich der Tag versaut. Da habe ich schon gleich gedacht, alter Schwede, das kann doch nicht angehen. Und die ganzen Asylanten, die 1250, die da wohnen, die gehen da dran vorbei und man unterhält sich mit denen, man befreundet sich mit denen, man kennt sich und man freut sich einfach für die Bereicherung und dann prangert da so ein Schild als Asylmissbrauch stoppen. Warum gehen manche Menschen hin und sortieren in ihrer Freizeit Kleidung? Warum gehen manche Menschen hin, kochen Essen? Warum gehen manche Menschen hin, tragen einen Kühlschrank, schleppen den in den dritten Stock? Warum gehen manche Menschen hin und sorgen dafür, dass es ein Bett gibt, wo ein Syrer nur eine Matratze hat? Warum gehen manche Menschen hin und fangen an, Freundschaften aufzubauen, sodass man sich vertraut, öffnet und wirklich einfach nur einen Freund gewonnen hat? Warum machen das Menschen und andere stellen sich hin und sagen, stopp diesen Missbrauch? Warum ist das so? Natürlich kann man jetzt wieder sagen, das liegt an Ängsten, man kann alles psychologisch erklären, Leute haben Angst, Leute haben Sorge und so weiter und so fort. Ja, natürlich. Aber es ist auch ein Geheimnis, warum das so ist. Ich würde mal sagen, auch man kann nicht immer jeden Menschen und jedes Herz erklären. Es gibt ein Geheimnis im Herzen eines Menschen, warum sich manche verschließen und manche öffnen sich. Und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass Leute dir gesagt haben, ich glaube, du hast den richtigen Weg verlassen. Ich glaube, du hast den christlichen Weg verlassen. Und jemand hat sehr unfreundliche Dinge zu dir gesagt oder über dich gesagt. Vielleicht hat jemand mal gesagt, du hast deinen Glauben verloren oder deinen Verstand verloren oder sonst irgendwie was. Vielleicht sogar jemand aus deiner Familie, aus deiner Gruppe, zu der du gehörst. Und in Wirklichkeit hast du eine neue Welt geöffnet gesehen. In Wirklichkeit hast du nicht unbedingt eine Erscheinung gehabt, aber vielleicht hast du eine Erfahrung gemacht, die deinen Horizont geweitet hat, die dich zu einem lebendigeren, stimmigeren, mehr im Reinen mit dir selbst seienden Christen gemacht hat. Und andere sagen, du bist gar kein Christ mehr. Also, so ist hier eine große Sache in Gang. Und der Autor schreibt weiter, ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller weiter. Er sah den Himmel offen. Also Petrus, ne, wir erinnern uns, ist auf dem Dach, hat Hunger, hat eine Erscheinung. Er sah den Himmel offen, daraus kam ein Behältnis herab. Es sah aus wie ein großes Leintuch, das an seinen vier Ecken zur Erde hinuntergelassen wurde. Darin befanden sich alle möglichen Arten von Vierbeinern. Dazu auch Tiere, die über die Erde kriechen und Vögel des Himmels. Eine Stimme sprach zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Okay, also Petrus ist im Trance und im Trance sieht er ein Tuch. Deswegen heißt die Predigt der Tuchfaktor. Und darin liegen alle möglichen Tiere, Reptilien, Vögel, andere Tiere. Dieses Tuch wird an vier Ecken gehalten, runtergelassen. Wenn es an vier Ecken gehalten wird, bedeutet das, die Tiere stoßen gegeneinander, purzeln da wild durcheinander. Das ist für uns erstmal natürlich völlig ungewöhnlich, weil wir nicht allzu oft, glaube ich, Visionen mit Tüchern und Tieren da drin haben. Aber damals war das gar nicht so ungewöhnlich, weil Leute da eine Offenheit für hatten, für Visionen und für Träume. Und jetzt könnte man lange erzählen den Hintergrund, dafür habe ich nicht die Zeit. Nur die Andeutung, wie skandalös das war, was Petrus hier vor Augen geführt wird. Petrus ist überzeugter gläubiger Jude. Und als überzeugter gläubiger Jude kommt er aus der Exodus-Geschichte, aus der Befreiungsgeschichte Israels. Israel als befreites Volk aus Ägypten kannte die 10 Gebote, kannte den Bund Gottes, lebte nach der Tora, nach den 5 Büchern Mose. Er war wirklich ein gläubiger Jude. Und ein Teil dieser Tradition war, dass es bestimmte Speisegebote gab. Bestimmte Speisen darfst du essen, andere Speisen darfst du nicht essen. Und das hat damit zu tun, einerseits ist es auch eine Gesundheitssache, das ist wirklich auch, wenn man die alttestamentlichen Speisegebote beachtet und sieht, dann stellt man fest, es ist wirklich sehr sinnvoll und gesund. Aber andererseits heißt es auch, das Essen, das soll dich daran erinnern, dass du dafür da bist, als Israelit, als Hebräer, ein Teil einer Gruppe zu sein, die die ganze Welt segnet. Weil Essen tut man jeden Tag. Und deswegen diese Speisegesetze, weil wir jeden Tag essen, erinnern uns das jeden Tag daran, dass wir eine Aufgabe haben als Israeliten, nämlich ein Segen zu sein für alle Völker. Das war der Sinn eigentlich dieser ganzen Gebote und Speisegebote. Und deswegen das Praktische an den Speisegeboten war, dass sie eben jeden Tag so eine Erinnerungshilfe waren. Ja? Und das Volk Israel, das hatte die Aufgabe, ein Segen zu sein. Für den ganzen Planeten. Für die anderen alle. Und Petrus war eben halt Teil dieser Tradition. Und jetzt auf einmal, da muss man noch dazu sagen, dann gab es Zusatzgebote. Im Alten Testament stehen Speisegebote, aber dann gab es noch Zusatzgebote, die mündlich hinzugefügt wurden von Menschen. Und dazu gehörte dieses Gebot, dass du Tiere, die du normalerweise essen darfst, sagen wir mal Vögel, zum Beispiel eine Taube, die du braten darfst, die darfst du dann nicht essen, wenn sie mit einem unreinen Tier, einem sogenannten unreinen Tier, in Berührung war. Und wenn das Tuch runterkommt an den vier Ecken, purzeln alle durcheinander, sind alle berührt. Also es war absolut undenkbar für einen gläubigen Juden, diese Tiere zu schlachten und zu essen. Und dementsprechend reagiert Petrus auch, und das ist eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel, Petrus erwidert: Auf gar keinen Fall, Herr! Kommt nicht in Frage, ist mal einer meiner Lieblingssätze. Also das heißt, er hat eine Vision, er hat eine Erscheinung, da kommt eine Stimme zu ihm. Wir merken schon und denken schon, wahrscheinlich könnte das die göttliche Stimme sein. Ja? Und dann sagt Petrus, das kommt überhaupt nicht in Frage. Gott sagt ihm was, aber weil Petrus fromm ist und gläubig ist, sagt er nein. Verstehst du, was das bedeutet? Gott möchte eine Horizonterweiterung, eine Bewusstseinsvertiefung, eine Ausweitung seines Herzens haben. Aber Petrus sagt, das kommt gar, auf gar keinen Fall, mache ich das. Warum mache ich das nicht? Weil ich gläubig bin. Weil ich mich an die Gebote Gottes halte. Nur das Problem war, einige von den Geboten, die er gelernt hatte als Kind, als Jugendlicher, waren gar keine Gebote Gottes. Er hatte das nur nicht gemerkt, er konnte das gar nicht mehr unterscheiden. Auf gar keinen Fall, Herr, denn ich habe noch nie etwas Unvorschriftmäßiges oder Unreines gegessen. Also Petrus diskutiert mit dieser Stimme. Auf keinen Fall. Petrus, religiöse Prägung ist im Weg von dem, was Gott tun will. Er ist so sicher, dass er Recht hat, dass er es total falsch macht. Petrus ist so überzeugt, dass seine Überzeugungen wahr sind, dass er das Neue, was Gott vor seinen Augen gerade tun will, verpasst. So, jetzt mal ein bisschen Tempo. Da forderte ihn die Stimme ein zweites Mal auf und sagte, was Gott reingemacht hat, das sollst du nicht unvorschriftmäßig nennen. Noch ein drittes Mal wurde Petrus aufgefordert, gleich danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Also dreimal ist Petri recht, Bremer recht, und dann wird das Tuch wieder hochgezogen, also in den Himmel, also irgendwie in diese unsichtbare Dimension reingezogen. Harter Brocken, weil Petrus braucht es dreimal. Einmal reicht nicht. Petrus' Tradition, seine Prägung, wie er geprägt ist, gut geprägt ist, gerät in den Weg von dem, was Gott tut. Petrus rätselte noch darüber, was die Erscheinung bedeuten sollte, die er gerade gehabt hatte. Sieh doch, da kamen die Männer, die Cornelius gesandt hatte, sie hatten sich bis zum Haus von Simon durchgefragt und standen jetzt am Tor. Lautstark erkundigten sie sich, ist Simon, der auch Petrus genannt wird, hier zu Gast? Petrus grübelte immer noch über die Erscheinung. Da sagte der Heilige Geist zu ihm, sieh doch, da sind drei Männer, die dich suchen. Steh auf, geh hinunter und mach dich mit ihnen auf den Weg. Du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie geschickt. Petrus ging hinunter und sagte zu den Männern, seht doch, ich bin der, den ihr sucht. Was wollt ihr von mir? Sie antworteten, Hauptmann Cornelius hat von einem heiligen Engel den Auftrag bekommen, dich in sein Haus zu bitten. Er hält Gottes Gebote und glaubt an den Gott Israels. Beim ganzen jüdischen Volk genießt er hohes Ansehen. Er braucht deinen Rat. Da ließ Petrus die Männer rein und nahm sie als Gäste auf. Also erst Vision, Ekstase, Erscheinung auf dem Dach mit dem Tuch. Was passiert hier? Und dann sind wirklich echte Menschen da. Dann sind die Abgesandten dieses Hauptmanns Cornelius da. Und er öffnet ihnen die Tür. Also die Vision, die Gott gibt, die Erweiterung, die Begegnung, die Erfahrung, das Erlebnis mit dem göttlichen Geist, was du vielleicht gehabt hast, führt zu einer wirklichen, echten Begegnung mit Menschen. Führt zu einer Tat, führt zu einer Handlung. Gott schenkt dir nicht tolle Erlebnisse, um sie anzuhäufen und in die Scheune zu packen und zu sagen, Mensch, war das schön. Sondern es führt ins praktische Handeln. Echte Menschen stehen an der Tür und das sind Römer. Und diese Römer möchten, dass Petrus mitkommt zum Chef. Am nächsten Morgen machte sich Petrus mit den Männern auf den Weg. Auch einige Brüder aus Joppe gingen mit. Petrus bei Cornelius, das ist die Überschrift. Entschuldigung. Einen Tag später trafen Petrus und seine Begleiter in Caesarea ein. Cornelius erwartete sie schon. Er hatte auch seine Verwandten und engsten Freunde zu sich eingeladen. Als Petrus ins Haus eintreten wollte, kam Cornelius ihm entgegen. Ehrfürchtig fiel er vor Petrus auf die Knie. Aber der zog ihn hoch und sagte, steh auf, ich bin doch auch nur ein Mensch. Ich hasse das, wenn das passiert. Du auch, ne? Leute fallen vor dir nieder, wollen dich anbeten und du musst sagen, Mensch, komm, ich bin auch nur ein Mensch. Na Quatsch. Das war ein Scherz. Hallo. Ist mir noch nie passiert, wird mir hoffentlich auch nie passieren. Während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Dort fand er alle die Leute vor, die herbeigekommen waren. Petrus sagte zu ihnen, ihr wisst ja, einem Juden ist es nicht erlaubt, Umgang mit einem Fremden zu haben oder ihn zu Hause aufzusuchen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass man keinen Menschen unvorschriftsmäßig oder unrein nennen darf. Deshalb bin ich eurer Einladung ohne Widerspruch gefolgt. Aber jetzt möchte ich gerne wissen, warum ihr mich eingeladen habt. Und dann geht's weiter und dann erzählt er ihnen von Jesus. Also das, was für mich selbstverständlich normal ist, das war irgendwann mal neu für mich. Das, was für dich selbstverständlich ist, das war vielleicht auch irgendwann mal neu für mich, für dich. Und du hast dem vielleicht mal widerstanden, aber jetzt hast du es. Zum Beispiel viele haben noch vor einiger Zeit, noch nicht so lange her, übers Internet gelacht und gesagt, Mensch, übers Internet Sachen bestellen, wie blöd ist das denn? Und heute sagt man, wieso, übers Internet keine Sachen zu bestellen, wie blöd ist das denn? Das ist das Normale, das ist das Selbstverständliche. Gott hat mir gezeigt, sagt Petrus, dass ich keinen Menschen unrein nennen darf. Das ist der Tuchfaktor. Er hat eine echte Erfahrung gemacht und er setzt diese Erfahrung in Handlung um. Also, um das jetzt zum Schluss nochmal zusammen zu bündeln. Petrus macht eine Erfahrung mit Gott, die ihn verändert. Er hat eine Vision, er sieht ein Tuch, in dem unreine Tiere sind, die er als gläubiger Mensch nicht essen darf. Die Stimme sagt ihm, schlachte und iss. Er sagt, nein, auf keinen Fall. Er sagt, doch, schlachte und iss, dreimal. Dann wird das Tuch weggezogen. Dann klopfen Leute an der Tür. Die römischen Abgesandten von Cornelius. Er geht mit. Ein paar Leute aus Joppe kommen auch mit. Nach Caesarea. Dann treffen sie dort ein. Und dann übertritt Petrus die Schwelle. Und stell dir vor, was das für ein Gefühl gewesen sein muss. Zum ersten Mal die Schwelle in das Haus eines heidnischen römischen Hauptmanns zu übertreten als gläubiger Jude. Es war ein absoluter Skandal. Das durfte man nicht, das tat man nicht, das machte man nicht. Das haben wir noch nie gemacht. Das sollte man auch nicht tun. Aber Gott hat mir das gesagt. Gott hat mir gesagt, diese Schwelle sollst du überqueren, darfst du überqueren, kannst du überqueren. Und eine neue Welt öffnet sich. Die Welt der voraussetzungslosen Liebe Gottes zu allen Menschen, auch zu den Heiden, auch zu den Nichtjuden. Und das lernt Petrus unglaublich langwierig und schmerzhaft und schwierig, aber es erweitert seinen Horizont. Und ab und zu mal fällt er dann noch wieder in alte Muster zurück. Und Paulus, der hilft ihm dann auch teilweise dabei, weil Paulus ja der große Heidenmissionar war. Also es macht einen Schritt nach vorne. Gott führt ihn dahin. Und meine Frage ist an uns als Gruppe, die wir jetzt hier sind, meine Frage ist an dich persönlich. Was ist dieser besondere Moment, den du gehabt hast? Nicht sowas mit Ekstase vielleicht, aber ein Lied, ein Bild, eine Erfahrung, eine Begegnung, wo dir Gott etwas gezeigt hat. Ein neuer Weg, den du einschlagen darfst. Ein Schritt nach vorne, den du gehen darfst und sollst. Und du hast es dir vielleicht rauben lassen, weil andere gesagt haben, auf gar keinen Fall. Oder du hast vielleicht selber gesagt, auf gar keinen Fall. Vielleicht durch meine Prägung, ich bin so geprägt, ich mache das nicht. Aber vielleicht war das von Gott. Vielleicht hat Gott dir was gezeigt. Vielleicht kommst du mit Menschen, die echt da sind, in Begegnung, in Berührung, die von Gott sind. Und eine neue Welt tut sich auf. Neue Möglichkeiten tun sich auf. Neue Ideen tun sich auf. Für ein friedvolleres, gerechteres, besseres Zusammenleben. Und so geschieht es dann auch. Also was ist dein besonderer Moment, der dir in Erinnerung ist, an den du vielleicht denkst? Eine besondere Erfahrung. Und das zweite ist, was ist die praktische Handlung, wo du deinen Fuß über eine Schwelle hebst und eine Schwelle überquerst, die du bisher nicht überquert hast? Was ist ein Schritt auf einen anderen, vielleicht auf einen Fremden, auf einen Andersgläubigen, auf einen, der aus einer ganz anderen Kultur kommt, auf einen Menschen, dem du normalerweise nie ins Gesicht gucken würdest, auf einen Menschen, mit dem du gar nichts zu tun haben würdest? Was ist eine Schwelle, die du überqueren darfst und über die Gott mit dir rübergehen möchte, über die du bisher nicht rübergegangen bist? Dann lade ich dich ein, im Namen dieses lebendigen, auferstandenen Herrn, der manchmal auch unsere Prägungen durchkreuzt, diese Schwelle zu überqueren. Dann lade ich dich ein, diesen Schritt zu gehen. Amen.